Worauf hörst du? Wem gehörst du? Die Frage haben wir uns auch gestern Abend schon gestellt. Gehören unsere Herzen Jesus Christus, dem Heiland von Golgatha, oder gehören sie Satan, dem Fürsten dieser Welt? Wir wissen, dass Dinge noch geschehen müssen in dieser Endzeit, weil das Böse ausreift, weil eine gottlose Menschheit sich immer mehr von Gott entfernt hat. Und doch wissen wir, der Sieg gehört unserem Herrn Jesus Christus. Und wer auf seiner Seite ist, wird an diesem Sieg teilhaben dürfen. Und das wollen wir immer auch im Hinterkopf behalten bei diesem Thema, auch heute Abend, wo es stark auch ins Politische hineingeht. Europa, das neue Römische Reich. Wie wir sehen, hat dieses Thema großes Interesse ausgelöst. Ich freue mich darüber. Und wir sehen aber auch daran, wie genau sich Gottes Wort erfüllt, dass es wirklich von Gott inspiriert ist. Kein anderes Buch der Weltgeschichte enthält so genaue Zukunftsprophetien. Und so möchte ich zunächst eingehen auf die Prophetie Daniels, die er empfangen hat, beziehungsweise auch Nebukadnezar in der Zeit, als Daniel in Babylon weilte, über die kommenden Weltreiche. Es war ja der König Nebukadnezar, dem Gott einen Traum geschenkt hat. Und er wollte nicht nur, dass der Traum gedeutet werden sollte, sondern auch, dass ihm seine Seher am Hofe, seine heidnischen Weisen sagen sollten, was er geträumt hat und was das bedeutet. Aber keiner konnte es, außer Daniel. Und Daniel hat ihm dann auch erklärt, was dieser Traum bedeutet, der in Daniel 2 wiedergegeben ist. Es sind vier Weltreiche. Es ist eine Statue mit einem Kopf aus Gold, einem Brustteil aus Silber, einer Hüfte aus Kupfer, Bauch und Lenden aus Kupfer. Und dann kommt das vierte Reich und wird beschrieben mit folgenden Worten in Daniel 2. Das vierte Reich, das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird sein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht einander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. Alle Reiche dieser Welt werden vom Reich Gottes einmal abgelöst werden. Der Mensch will sich selber einen Namen machen. Deshalb hat Nebukadnezar, der König von Babylon, etwa 550 vor Christus dieses Standbild gesehen mit sich selber, mit seinem Reich aus dem Gold, als goldenes Haupt. Danach kam ja das Reich der Meder und Perser, weniger wertvoll, aus Silber, und dann die Lenden aus Kupfer, Bauch und Lenden aus Kupfer, Griechenland, Alexander der Große. Und dann schließlich das vierte Reich, das das Römische Reich ist. Das Römische Reich, die Härte des Eisens ist darin und doch Zerbrechlichkeit, auch Ton hineingemischt in die Füße dann. Und so ist es zerbrochen, untergegangen und doch hat es immer wieder fortbestanden, dieses Römische Reich. Und zwar sehen wir das auch in der Offenbarung an Johannes, wo die Rede davon ist, dass es war, dass es gewesen ist, dass es nicht ist und wieder aufsteigen wird. So in Offenbarung 17, Vers 8 von diesem Reich. Das Tier wird hier auch genannt in Offenbarung 13, zwei Tiere, der Antichrist und der falsche Prophet. Und es ist die Rede von einem Tier oder Reich dann auch, das gewesen ist, nicht ist und wieder aufsteigen wird. Rom ist ja äußerlich untergegangen, aber es hat weiterhin bestanden, durch die ganzen Reichsbestrebungen in Europa und durch die Päpste auch, die das bis heute weiterführen, den Reichsgedanken auch mit weltweitem Anspruch, Katholikos, katholisch, heißt ja allumfassend, weltumfassend. Und auch hier verkörpert sich bereits ein Weltanspruchsdenken. Aber wir erleben vor unseren Augen, dass auch das politische Römische Reich gerade in Europa wieder ersteht. Das ist das sehr aktuelle Thema, vor allem hier im Erzgebirge in der Nachbarschaft zu Tschechien, wo ja jetzt der letzte dieser Präsidenten, die noch nicht unterschrieben haben, Václav Klaus in Tschechien, unmittelbar vor diesem Schritt steht, durch großen Druck, der auf ihn ausgeübt wird. Nachdem ja die Iren zweimal abstimmen durften, sie dürfen so lange abstimmen, bis sie nicht mehr irren, nach Meinung der Mächtigen. Ja, beim ersten Mal haben sie noch dagegen abgestimmt, beim zweiten Mal war dann die Wirtschaftskrise so groß schon in Irland ausgebrochen worden, dass sie dann zugestimmt haben und Jobs versprochen bekommen haben. Ich habe es bewusst so formuliert, wie ich es formuliert habe. Ja, wir erleben also, dass es nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika gibt, sondern wohl bald auch die Vereinigten Staaten von Europa. Ich habe gestern schon gesagt, dass wir bereits auch schon eine Art Weltregierung in Form der UNO haben und dass Europa nur einen Teil dieses Weltsystems bilden wird, genauso wie die afrikanischen Vereinigten Staaten, die asiatischen, die vereinigt werden sollen und so weiter. Europa ist also nur jetzt eine kontinentale Vereinigung als Zwischenstufe zum weltweiten Reich. Aber das Zentrum, davon bin ich überzeugt, wird in Rom liegen. Wir wissen, dass die römischen Verträge 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Rom unterschrieben wurden. Auch die Europäische Verfassung wurde 2004 in Rom unterzeichnet unter der Papststatue von Innozenz III. Innozenz III. War der Papst des Mittelalters, der das Großmachtstreben des Vatikans am deutlichsten zum Ausdruck gebracht hat. Er hat die Bibel verbieten lassen, er hat alle, die nicht katholisch waren, verfolgen lassen in blutiger Weise. Er hat den Reichsgedanken verbreitet, dass sich von Rom aus das Reich über die ganze Erde ausdehnen soll. Das war dieser Papst. Unter seiner Statue hat man nun die Europäische Verfassung im Jahr 2004 unterschrieben. Die Symbolik ist immer auch wichtig zu beachten bei allem, was auch von freimaurerischer Seite her geschieht. Deshalb bin ich überzeugt, das wiedererstehende Römische Reich besitzt sein maßgebliches religiöses Zentrum, nämlich Rom, in Europa. Es umfasst aber am Ende die ganze Welt und die ganze Menschheit, denn die Herrschaft des Antichristen und seines falschen Propheten wird eine weltweite Herrschaft sein. Das haben wir gestern schon gehört und begründet. Ich lese nochmal den entscheidenden Vers oder die Verse aus Offenbarung 13, wo es ja heißt, die ganze Erde, der ganze Globus, Globalisierung, wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier Macht gab, und beteten das Tier an. Also der Drache Satan und das Tier aus dem Völkermeer, der Antichrist. Und dann heißt es weiter, ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen, und alle, die auf Erden wohnen, beten dieses Tier, den Antichristen, an. Außer denen, die im Lebensbuch des Lammes Jesus geschrieben stehen. Sie werden verfolgt. Soweit einiges aus der Bibel vorneweg. Und jetzt möchte ich eingehen auf die aktuellen Entwicklungen. Von der anderen Seite uns dem Thema nähern. Ich habe es jetzt biblisch-prophetisch ja nur ganz kurz streifen können. Neue Römische Reich, vierte Weltreich nach Daniel. Es wird übrigens in Daniel 7 dann nicht mehr als Mensch, Menschengestalt beschrieben, sondern so wie es wirklich ist. Raubtiere sind diese Reiche, die ohne Gott aufgebaut sind und gegen Gott. Bär und Panther und dann dieses schreckliche Tier mit diesen 7 Köpfen und 10 Hörnern. Ja, die 7 Köpfe übrigens, das sind nach der Meinung der meisten Ausleger, der ich mich auch anschließe, 7 aufeinanderfolgende Weltreiche. Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, dann das wiedererstehende Rom und dann als 8. Reich der Antichrist, der praktisch dessen Wunde heilt. Das kann auch eine physische Wunde sein, je nachdem. Also diese Reiche gehen dann auseinander hervor. Und eines ist grausamer als das andere. Das sind die 7 Häupter und die 10 Hörner nach Offenbarung 13 und Offenbarung 17. Das sind 10 miteinander gleichzeitig existierende Teilbereiche dieses Weltreiches, in denen das Tier seine Macht entfaltet, auf 10 Bezirke wohl aufgeteilt auf dieser Erde. Nicht nur 10 EU-Staaten, wie schon manche dachten, auch nicht die 10 Staaten um das Mittelmeer herum, sondern nach meiner Meinung sind es 10 Blöcke im Weltmaßstab, die dann von der Zentralregierung kontrolliert werden, die aber einer Aufteilung der Welt in besser kontrollierbare Bereiche dienen, diese 10 Hörner. Horn heißt ja immer Macht in der biblisch-prophetischen Sprache. Nun, jetzt aber von der historisch-politischen Seite nähern wir uns dem Thema mal von ganz anderer Seite an, ohne jetzt zunächst mal diese Prophetie zu berücksichtigen, und merken, wir kommen genau wieder zur Bibel hin am Ende, wenn wir es mal von anderer Seite her betrachten. Europa. Was heißt eigentlich Europa? Es kommt von Hebräisch Erev oder Griechisch Erebos und meint das Dunkle, das Schattenreich, das Land der der Kontinent der untergehenden Sonne. Nämlich von der Sicht der Hebräer und Phönizier her ist Europa eben der Kontinent, wo die Sonne untergeht. Diese Blickrichtung Richtung Nordwesten, ja, sieht dort dunkel aus. Dunkel. Nun, der Name Europa ist auch aus der Mythologie, aus der Sagenwelt entnommen, nämlich die Sage von der phönizischen Prinzessin Europa, Tochter des Königs Agenor und der Königin Telephassa, die am Strand von Tyrus, nördlich von Israel, spielt. Und plötzlich kommt ein Stier aus dem Meer. Aus dem Meer, sehr seltsam, ein Stier aus dem Meer. Und der sagt ihr, sie soll auf seinen Rücken steigen, und sie tut es. Und dieser Stier schwimmt mit ihr bis nach Kreta, das dann auch bereits zu Europa zählt. Und diese Königstochter heißt übrigens auch Europa. Und so kommt also diese Königstochter nach Kreta, und als sie ankommen auf dieser Insel des Mittelmeeres, da zeigt der Stier sein wahres Gesicht. Es ist der heidnische Göttervater Zeus, der seiner Gattin Hera untreu geworden ist und nun mit dieser Europa in ehebrecherischer Weise 3 Riesen, 3 Söhne zeugt nach der Mythologie, und zwar Minos, Radamanthys und Sarpedon. Und die Göttin Aphrodite aus dem Griechentum sendet dann die Verheißung, dass der Erdteil nach der Prinzessin Europa benannt wird. So also die Sage etwa beim römischen Dichter Ovid überliefert. Nun, ich möchte sagen, das ist kein rühmlicher Anfang für unseren Kontinent. Ehebruch einer heidnischen Gottheit. Wir sehen ja, dass das nicht der wahre Gott ist, denn der wahre Gott lässt sich nicht in diesen menschlichen Dimensionen fassen und schon gar nicht mit Sünde in Verbindung bringen. Aber das nebenbei bemerkt. Nun ist aber interessant, dass eines der vielen Symbole der europäischen Vereinigung genau eine Frau auf dem Stier ist, nämlich diese Europa auf diesem Zeus-Stier. Steht zum Beispiel auch vor der EU-Kommission in Brüssel, diese Statue. Stier mit Frau, dieser Frau darauf. Und nun wissen wir natürlich auch aus der biblischen Prophetie, dass da auch eine Frau auf einem Tier vorkommt. Wisst ihr wo? In der Johannes-Offenbarung, Kapitel 17 und 18, ich lese einmal 17, 3 bis 5. Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Es ist interessant, diese Parallele zur biblischen Prophetie, diese Endzeitreligion der Vermischung mit Licht und Finsternis und wo alle Religionen auch zusammengeführt werden, das dient als Symbol auch für Europa, eine Frau auf einem Stier oder Tier, wobei natürlich hier in Offenbarung 17 es auch eine weitergehende Bedeutung hat in Bezug auf abgefallene Kirchen unter Leitung von Rom. Das kann ich jetzt aber nicht alles ausführen. Aber auf jeden Fall die Parallele der Symbolik ist doch sehr auffallend. Nun nochmal ein anderer Aspekt. Wir nähern uns jetzt rein historisch von dem Vordenker. Es gibt einen Vordenker dieser europäischen Vereinigung. Jede Bewegung fängt mal mit einem Gedanken an, der einem Menschen gegeben wurde durch irgendeine Inspiration irgendeiner Macht. ob es jetzt gut oder böse ist, ob es von Gott oder von Satan kommt. Ja. Es ist Inspiration. Und so auch bei der Entstehung des Europagedankens. Jedes große historische Geschehen begann als Utopie und endete als Realität. Dieses Motto steht nämlich über der programmatischen Schrift, die wie keine andere die Entstehung des vereinten Europa im 20. Jahrhundert nach Christus geprägt hat. Es ist das Buch Pan-Europa, das heißt allumfassendes Europa, das im Jahr 1923 nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht wurde von dem erst 29 Jahre alten adligen Graf Richard Kuttenhof Kalergi. Er lebte 1894 bis 1973. Kuttenhof Kalergi war der Gründer und erster Präsident der auch heute sehr einflussreichen Pan-Europa-Union. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat. Sein Nachfolger war viele Jahrzehnte der Nachkomme des letzten österreichischen Kaisers, Otto von Habsburg, seine kaiserliche Hoheit Otto von Habsburg, der den Reichsgedanken des Mittelalters auch wieder ganz neu beleben möchte, in Gestalt des vereinten Europas, am liebsten natürlich als Kaiserreich, aber zumindest als Großmacht. Dieser Gedanke existiert also weiter in diesen Kreisen, in diesen Vorstellungen. Und von Habsburg bezeichnet Kuttenhof im Vorwort dieses Buches als den Propheten Europas. Den Propheten Europas. Ich hätte jetzt gerne einige Zitate gebracht, aber das wird zu lange dauern. Aber ich möchte doch nur eines dazu sagen. In dieser Schrift hat Kuttenhof bereits in den 20er Jahren genau die Reihenfolge aufgeschrieben, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Tat umgesetzt wurde. Insofern tatsächlich prophetisch. Nur von welchem Geist, das ist die Frage. Der erste Schritt zu Pan-Europa, so schrieb er, ist die Einberufung einer pan-europäischen Konferenz durch eine europäische Regierung oder durch mehrere. Der zweite Schritt ist der Abschluss eines obligatorischen Schieds- und Garantievertrags zwischen allen demokratischen Staaten Kontinentaleuropas. Der dritte Schritt, so schreibt er, ist die Bildung einer paneuropäischen Zollunion, der Zusammenschluss zu einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und die Krönung ist die Konstituierung der Vereinigten Staaten von Europa. Und Kuttenhof ließ es nicht bei der Theorie bewenden, er schritt auch zur Tat und berief den ersten und auch die weiteren paneuropäischen Kongresse ein. Pan übrigens wird auch als Symbol dargestellt in diesen Schriften, ist auch ein heidnischer Gott aus der Mythologie und wird immer mit Ziegenkleidung und Hörnern und so weiter dargestellt. Das nur nebenbei bemerkt, Paneuropa. Der erste Kongress führte bereits 2000 Teilnehmer zusammen. Und führende Politiker, auch aus Deutschland, Frankreich und so weiter, waren schon sehr früh beteiligt an diesem Europagedanken. Otto von Habsburg, ein maßgeblicher Inspirator dieser Idee, war übrigens auch 70 Jahre lang Chef und Souverän des Ordens vom Goldenen Vlies. Und dieser Orden vom Goldenen Vlies ist der Jungfrau Maria gewidmet und hat das Ziel, den katholischen Glauben zu verteidigen und zu erhalten. Genauso wie von Habsburg ist auch Kuttenhof Kalergi Hochgrad-Freimaurer gewesen. Der Jesuit und Freimaurer Töhetem Nagy, Nagy geschrieben, ungarischer Name, schreibt in seinem Buch Jesuiten und Freimaurer Folgendes. Die Vorkämpfer der Idee eines vereinten Europas waren Freimaurer, zumal diese Ideologie durch ihre freiheitlichen und brüderlichen Grundsätze typisch maurerisch ist. Einer der Großen dieser Bewegung war Graf Richard von Kuttenhof Kalergi. Er war, als er sein Werk schrieb, sein bahnbrechendes Pan-Europa-Buch, war er bereits aufgestiegen bis zum 18. Grad des schottischen Ritus zum Ritter von, zum Rosenkreuz. Rosenkreuzritter war er da bereits. Wer sich da ein bisschen auskennt. Ich habe gestern schon einiges gesagt. Die Freimaurerei erstrebt ja eine Weltregierung unter Ausschluss der Absolutheit irgendeiner Religion. Es muss alles der Mensch auf dem Thron sein, die Menschheitsbruderschaft, nicht mehr Gottes Offenbarung, sondern die eigene Vernunft des Menschen wird betont. Deshalb muss auch postmoderne Beliebigkeit propagiert werden, was dann wiederum die Vorstufe ist zu einer Art von Weltdiktatur. Der katholische Freimaurerexperte Manfred Adler schreibt in seinem Buch Die antichristliche Revolution der Freimaurerei, ich zitiere: Tatsächlich ist es der geheime und offene Traum der freimaurerischen Weltpolitik, eine universale Weltregierung in einem universalen Welteinheitsstaat zu errichten. Nicht zuletzt um dieses Endziels willen waren einflussreiche kosmopolitische Maurerbrüder maßgeblich an der Gründung der Organisation der Vereinten Nationen beteiligt, die ihr Hauptquartier in New York haben. Soweit zu den weltanschaulichen Wurzeln der Pan-Europa-Idee. Nun nochmal von einer anderen Richtung dem Thema angenähert, indem wir jetzt einmal hineinschauen in die europäische Verfassung selber. Die europäische Verfassung ist ja gescheitert insofern, dass man Volksabstimmungen zulassen musste, zunächst einmal damals im Jahr 2004, 2005, glaube ich, war es, in Frankreich und Niederlanden. Was geschah? Die Bevölkerung hat mehrheitlich dagegen gestimmt. Dann hat man die Verfassung erstmal mit Schock auf Eis gelegt, aber sofort weitergearbeitet, indem man in Lissabon dann sich getroffen hat und dort den Lissabonner EU-Reformvertrag verabschiedet hat. Der Reformvertrag ist nichts anderes als die Verfassung, aber dadurch, dass es nicht mehr Verfassung heißt, musste man nicht mehr die Franzosen und Holländer abstimmen lassen. Ja, nur noch die Iren, und die haben abgelehnt. Und dann hat man gesagt, jetzt kommt die Wirtschaftskrise, warten wir ab, dann werden sie zustimmen. Und genau so ist es gekommen. Also ist alles von langer Hand geplant. Ja. Die Deutschen durften bisher nicht abstimmen. Die Engländer wollten an sich abstimmen, wenn sie einen Regierungswechsel kriegen. Aber wir merken daran schon, dass gewisse diktatorische Züge sich nicht verleugnen lassen. Warum hat man so Angst, die Bevölkerung abstimmen zu lassen über diese, ich nenne es jetzt mal, weil es ja so ist, europäische Verfassung, auch wenn es sich jetzt Reformvertrag nennt. Aber wir lassen uns da keinen Sand in die Augen streuen. Zwischendurch zeige ich euch mal den Euro, wie er vielleicht in einigen Jahren aussieht. Ja, das ist an sich so ein Infoblatt von Attac, die ja auch sehr eurokritisch sind. Die haben mal so einen Schein drucken lassen. Inflationsgeld nennt man sowas. Hoffen wir, dass es nicht so kommt, aber wer weiß. Die wirtschaftliche Frage kann ich jetzt aber nicht behandeln. Nun, die Frage ist nun aber, was steht eigentlich, warum bin ich persönlich als Christ, ja, kritisch und auch schockiert über das, was da drin steht. Wenn wir zunächst mal vergleichen, unser gutes deutsches altes Grundgesetz, es gilt ja inzwischen auch im Osten, soweit ich weiß. Aber es ist gar nicht so schlecht gewesen. Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und da hat man Gott sogar hineingeschrieben, zumindest die Bezeichnung Gott. Das findet sich natürlich jetzt nicht, leider nicht in der europäischen Verfassung. Das wissen wir ja. Aber in der Präambel des Grundgesetzes heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk und so weiter diese Verfassung gegeben. 1948, glaube ich, war es. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg. Und darin sind dann die Freiheitsrechte verankert. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Die Freiheit des Glaubens, Meinungsfreiheit und auch Artikel 6 Grundgesetz, der besondere Schutz von Ehe und Familie, bislang noch von Mann und Frau. Ja. Wir hoffen, dass das noch so bleibt. Und auch in Artikel 20 heißt es, gegen jeden, der es unternimmt, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Wollen wir mal auch im Hinterkopf behalten, diesen Satz. Nun aber die EU-Verfassung, da fehlt zunächst einmal Gott völlig. Es heißt stattdessen, schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, betonen wir die zentrale Stellung des Menschen. So fängt das an. Von Gott kein Wort. Religiös steht hier, das ist das Äußerste. Aber was heißt religiös? Darf ich mal fragen, ist christlicher Glaube eine Religion überhaupt? Was sagen die Fachleute? Nein, Religion ist immer ein Versuch des Menschen, sich selber zu erlösen. Dann hat man im Hinduismus Erlösungswege konstruiert, im Islam und überall im Buddhismus Meditationsübungen. Aber christlicher Glaube beruht auf der einzigartigen Offenbarung des einzig wahren und lebendigen Gottes. in der Schöpfung, in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, auch mit Israel und auch in der, vor allem in der Sendung seines Sohnes Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, um uns von Schuld und Sünde zu erlösen. Es ist einzigartig. Und das hat kein Mensch sich ausgedacht in religiöser Bemühung, sondern das hat Gott geoffenbart. Das heißt, Offenbarung fließt immer von oben nach unten, vom Himmel auf die Erde. Während Religionen, die streben von unten nach oben, wollen sich selber emporarbeiten, sich aus ihrer Schuld, die sie auch so empfinden, einen eigenen Ausweg schaffen, aber sie scheitern damit. Wenn man also diesen strengen Begriff anwendet und sagt, christlicher Glaube fällt überhaupt nicht unter das Feld der Religionen, unter das Gebiet der Religion, dann muss man sagen, der christliche Glaube kommt überhaupt nicht vor. Nur die Religionen, und zu den Religionen, Entschuldigung, gehört im weitesten Sinne sogar noch der Satanismus und all diese Dinge, sind auch Religionen, aber nicht die Offenbarung Gottes. Also streng genommen, obwohl das Abendland mal als christlich galt, kommt das in der europäischen Verfassung, im Reformvertrag, überhaupt nicht vor. Sondern die zentrale Stellung des Menschen, der Humanismus. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, edel sei der Mensch. Aber was sagt die Bibel über das Wesen des Menschen? Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Sie sind allesamt abgewichen, allesamt verdorben. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wer die Bibel nicht kennt, ist vielleicht jetzt schockiert und denkt, ich tue doch so viel Gutes. Natürlich tust du viel Gutes, tun sie viel Gutes. Aber die größte Sünde, habe ich gestern schon gesagt, ist, wenn man nicht an Gott glaubt, wenn man sich selber erlösen will und denkt, ich bin schon recht, brauche keinen Gott. Die zentrale Stellung des Menschen ohne Gott. Hier ist die Sünde schon in der Grundordnung der Verfassung verankert. Und so geht es auch weiter. Artikel 2. Wir können jetzt nicht die ganze Verfassung lesen. Es ist ein Werk mit 300 Seiten. Ich habe es durchgeschafft. Ich habe auch die Klageschriften durchgearbeitet von Professor Schachtschneider, Gauweiler und so weiter. Aber ich möchte euch das nicht alles jetzt zitieren. In meinen Büchern habe ich einiges davon dann zusammengestellt. Aber Artikel 2, die Werte der Europäischen Union, das ist grundlegend zu wissen. Denn davon leitet sich alles Weitere ab. Also wenn wir den Artikel 2 gründlich lesen, wissen wir, wo es lang geht in der Europäischen Union. Ich zitiere deshalb. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Zitat Ende. Klingt gut zunächst, ja, wenn man es oberflächlich liest. Man muss aber immer genau lesen und auch den Zusammenhang. Ich fange mal hinten an. Das letzte ist vielleicht am deutlichsten. Gleichheit von Frauen und Männern steht da, nicht Gleichberechtigung. Unterschied. Sind Frauen und Männer gleich jetzt? Also nicht nur gleichberechtigt, sondern auch gleich. Steht hier so drin, ich habe es ein paar Mal gelesen, auch in den anderen Übersetzungen. Das ist die Ideologie des Genderismus. Wer hat davon schon gehört? Es wird gesagt, der Mensch nimmt nicht mehr so an sich, wie er geschaffen ist als Mann oder Frau, sondern er bestimmt jetzt selber sein Geschlecht. Da kommt dann Geschlechtsumwandlung, Transvestismus und all diese Dinge und natürlich auch das besonders umstrittene Thema Homosexualität, Homo-Ehe und all diese Dinge, die ja schon viele Kirchen gespalten haben, auch jetzt bei den Anglikanern und so weiter. Also in der Bibel steht ja ganz klar, dass das Sünde ist, genauso wie auch andere Sünden, auch Neid und Hass und so. Aber man kann nicht sagen, plötzlich sei eine Sache, sexuelle Fehlorientierung, keine Sünde mehr. Es ist eine seelsorgerliche Not und solche Menschen können Hilfe erfahren. Aber heute wird es zu einem Politikum gemacht. Das ist das Neue. Das heißt in der Bibel, sie tun es nicht nur, sondern sie stellen noch auf den Podest, die das tun. Das ist die neue Dimension in der Endzeit. Dass der Mensch der Sünde, 2. Thessalonicher 2, sich selber in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und eben diese Sünden
ausübt und toleriert und in die Kirchen hineinträgt. Ja, wir wissen ja alle, wie das uns belastet als gläubige Christen, dass hier Gottes Wort ins Gegenteil verkehrt wird, dass gesegnet wird plötzlich, wo es heißt, dass es Sünde ist, dass Gott sogar ein Gräuel ist. Es gibt Umkehr, aber man hält die Menschen auch ab von dem Weg der Umkehr. Man lässt sie ins Verderben laufen. Das ist das Tragische. Deshalb ist es das Gegenteil von seelsorgerlicher Begleitung. Wenn ich sage, deine Sünde ist plötzlich keine Sünde mehr, das sagen wir heute, die Gesellschaft. Nein, die Bibel ist aber nach wie vor Gottes Wort. Und allein schon auch der Mensch, der die Bibel nicht kennt, müsste erkennen, dass das niemals Gottes Wille sein kann. Denn was wäre die Folge, wenn das Gottes Schöpfungsauftrag wäre? Homosexualität? Säße keiner von uns hier. Ja, wir wären alle gar nicht geboren worden. Müsste auch dem normal denkenden Menschen an sich einleuchten. Gott hat einen anderen Auftrag an das Menschengeschlecht gehabt. Ich möchte das Thema nur kurz erwähnen. Also hier heißt es also Gleichheit von Frauen und Männern. Und dann, das hängt nämlich genau mit dem aber zusammen, Nichtdiskriminierung. Klingt auch gut. Nicht, das ist aber der heikelste Punkt im Ganzen. Wir haben auch in Deutschland schon das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz oder einfacher gesagt Antidiskriminierungsgesetz. Was heißt Diskriminierung? Wörtlich heißt es Unterscheidung. Man unterscheidet zwischen Gut und Böse. Aber heute wird es so gebraucht, dass man jemanden verleumdet, verächtlich macht, herabwürdigt in seiner Wesenheit. Und das wollen wir als Christen ja auch nicht tun. Wenn ich kritisch etwas sage über Sünden, dann sage ich das nur als Hilfe, damit der Mensch umkehren kann von seinem falschen Weg. Aber die Frage ist, wo fängt dann die Diskriminierung an, laut dieser Gesetze, die jetzt immer stärker kommen, auch in den Grundwerten der Europäischen Union? Fängt es schon an, wenn ich sage, der Islam, das ist nicht der richtige Weg zu Gott, denn Jesus sagt, ich bin der einzige Weg und Mohammed lehnt Jesus als Gottes Sohn ab. Ist das auch schon Diskriminierung? Oder wenn ich sage, Homosexualität, Polygamie und all diese Dinge sind Sünde, ist vor Gott nicht richtig, kann sich auch jemand angegriffen fühlen. Und die Gesetze gehen immer mehr in die Richtung, dass dann eine Flut von Prozessen und auch Christenverfolgung kommen könnte, wenn diese Dinge sich weiter zuspitzen. In Deutschland waren ja manche aufhaltenden Kräfte noch am Werk, sonst hätten wir in diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz schon viel schärfere Regelungen, als es jetzt ist. Es sind also auch die Vermieterverbände aufgestanden dagegen, auch die Industriezweige, denn bei jedem Bewerbergespräch darf man gewisse Dinge jetzt nicht mehr fragen. Zum Beispiel die sexuelle Orientierung, auch bei kirchlichen Bewerbern an sich nicht mehr fragen. Oder auch die Frage der Sektenmitgliedschaft in Scientology darf man nach den neuen Gesetzen auch nicht mehr fragen. Etwa, ja. Also man muss blindlings die Leute nehmen, sonst können sie sofort klagen, weil sie sich diskriminiert fühlen. So ist es auch schon in Deutschland. Und bei Vermietung von Wohnungen ist es so, dass man es begrenzt hat, wenn jemand mehr als 50 Wohnungen vermietet. Dann darf er nicht mehr auswählen, in dem Sinne, dass er wegen irgendeinem Merkmal des Menschen das nicht weitergibt. Man hat aber schon Angst gehabt, dass man auch schon gar nichts mehr vermieten darf, auch eine Wohnung, dass da auch jeder praktisch sich einklagen kann, wenn er sich diskriminiert fühlt, wenn er eine Absage kriegt. Ja. Also eine Flut von Prozessen, die nach diesen Gesetzen ins Haus stehen könnten, wenn sich das noch verschärft wiederum. Genderismus, die Gleichheitsideologie. Die anderen Grundwerte, die hier stehen, außer Gleichheit und Nichtdiskriminierung, sind Pluralismus und Toleranz. Das kann man auch im guten Sinne deuten, aber auch im schlechten. Ich bin auch tolerant gegenüber dem anderen insofern, dass ich ihn, auch wenn er noch nicht an Jesus glaubt, als Menschen würdige, ihn lieben kann, für ihn beten kann. Aber ich bin nicht tolerant in der Wahrheitsfrage, denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus, unser Herr, der einzige Weg zum Vater ist, um erlöst zu werden. Und wenn wir das verschweigen, lassen wir den Menschen ins Verderben laufen. Deshalb können wir in der Sachfrage nicht tolerant sein. Gegenüber der Person als Mensch schon, aber nicht, wenn es um die Wahrheit geht, die ich dem Menschen weitersage. Also Mission im biblischen Sinne können wir nicht einfach preisgeben und sagen, alle Religionen sind sowieso gleich. Das ist eben nicht so. Ich habe es gestern ausführlich begründet. Erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir können nicht uns zu Friedensgebeten mit heidnischen Religionen treffen, denn wir dürfen nicht am gleichen Joch ziehen mit Belial, mit dem Teufel. So heißt es in den Korintherbriefen. Ich rede heute ein bisschen schneller, weil wir haben sehr viele Zitate noch und Dinge. Ich hoffe, ihr könnt es noch aufnehmen. Wenn es zu schnell ist, bitte mal ein Handzeichen. Geht noch, ja. Ihr seid manches gewohnt. Ich möchte noch einige Zitate bringen aus dem Reformvertrag. Das ist sicherlich für euch am interessantesten, weil das sicherlich auch nicht jeder gelesen hat oder sich antun möchte, das alles zu lesen. Man kann es aber auch bestellen bei den EU-Behörden, die es überall gibt, in größeren Städten. Es lohnt sich schon mal reinzuschauen. Ich möchte ein paar Punkte aber nennen, dass man die nicht übersieht, die Knackpunkte sind. Zum Beispiel heißt in Artikel 3 Absatz 3, die Union bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen. Also das wird bekämpft. Dann heißt es in Artikel 21, das Ziel ist es, eine Weltordnung zu fördern, die auf einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit und einer verantwortungsvollen Weltordnungspolitik beruht. Also EU nur Zwischenstufe zur neuen Weltordnung, haben wir gestern ja schon gehört. Und dann, interessant und für manchen überraschend, Artikel 42 Absatz 3, die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern, steht da. Habt richtig gehört. Also weitere Aufrüstung steht in der europäischen Verfassung. Ich frage mich, wenn sowieso die Welt friedlich wird und zusammenwächst, gegen wen dann diese Armee noch eingesetzt werden soll. Wahrscheinlich gegen die Dissidenten, die nicht übereinstimmen mit dem Kurs. Ja, die Abweichler vom System. Und dann in Artikel 43 werden Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung ausdrücklich erwähnt. Also auch da sehen wir, jede Diktatur braucht auch entsprechendes Militär. Artikel 43 Absatz 2, der hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik wird da genannt. Das ist ein seltsamer und auffallender Name für den Außenminister. Artikel 47, dieser Artikel wurde von verschiedenen Kritikern, auch dem Juristen Professor Schachtschneider, einem der Hauptkläger gegen den Lissabonner Vertrag, als EU-Ermächtigungsgesetz bezeichnet. Und das ist auch das, was unser Bundesverfassungsgericht am 30. Juni besonders moniert hat, zu Recht moniert hat und kritisiert hat und gesagt, wir dürfen nicht alle Zuständigkeiten an die EU abgeben. Insofern haben wir noch eine gewisse aufhaltende Situation in Deutschland. Es wird sich zeigen die nächsten Monate, wie weit noch deutsches Recht und EU-Recht miteinander im Verhältnis stehen, welches Recht stärker ist letztendlich. Dieses EU-Ermächtigungsgesetz ist folgendermaßen formuliert, Artikel 48 Absatz 2. Und sehr verklausuliert natürlich, damit es nicht jeder gleich merken soll. Ich zitiere, die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission, kann dem Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge vorlegen. Diese Entwürfe können unter anderem eine Ausdehnung oder Verringerung der Union in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten, Kompetenzen zum Ziel haben. Diese Entwürfe werden vom Rat, dem Europäischen Rat, übermittelt und den nationalen Parlamenten zur Kenntnis gebracht. Zitat Ende. Muss man zweimal lesen, aber ich möchte es mit eigenen Worten erklären. Also man hat Klauseln hineingeschrieben, auch zusätzlich noch die Flexibilitätsklausel, wo die Möglichkeit besteht, dass sich die EU-Kommission und die damit verbundenen Gremien selber mehr Zuständigkeiten einräumen kann. Eine Ausdehnung ihrer Zuständigkeiten steht hier, kann sie selber beschließen. Und das wird dann den nationalen Parlamenten zur Kenntnis gebracht. Ich hoffe, es war verständlich, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Also so nach dem Motto, ich bin jetzt selber der König, ich kann mir selber immer mehr Rechte einräumen. Ja? Einfach gesagt. Und deshalb, das hat selbst das Verfassungsgericht in seinem Urteil vom 30. Juni kritisiert und hat gesagt, lieber Bundestag, lieber Bundesrat, ihr habt schon viel zu viel Macht abgegeben nach Brüssel, ihr müsst wieder einen Teil der Macht zurückhalten, zurückholen. Das haben sie den Politikern ins Stammbuch geschrieben. Aber wir wissen ja, wenn dann Dinge sich entwickeln in diktatorischer Weise, dann gelten die Gesetze nur noch wenig. Aber immerhin das Urteil des Verfassungsgerichts liegt vor und wir können uns im Notfall auch darauf stützen und berufen. Ich habe es hier auch dabei, wenn es jemand sich kopieren will. Ich werde gleich noch drauf zitieren.
Ja, übrigens, die Kirchen werden auch erwähnt in Artikel 17 des Arbeitsvertrags der Union, des zweiten Teils. Da heißt es, die Union achtet den Status, den Kirchen genießen. Und sie führt mit ihnen einen regelmäßigen Dialog. Ich habe es etwas gekürzt zitiert. Das ist interessant, diese Formulierung. Sie achtet den Status, den Kirchen und auch religiöse Vereinigungen genießen. Gegen Diskriminierungen will man kämpfen. Das heißt, die Homosexuellen will man verteidigen, auf Deutsch gesagt jetzt. Aber die Kirchen, die achtet man lediglich und will mit ihnen ein Gespräch führen, einen Dialog. Versteht ihr? In der juristischen Sprache, in der Rechtssprache, sind das unterschiedliche Gewichtungen. Die einen, da bekämpft man alles, was dagegen steht. Und bei den Kirchen, die werden gerade noch so geachtet, soweit sie überhaupt noch klar stehen. Das ist natürlich die andere Frage, auch in dieser Frage, Homo-Ehe und so weiter. Aber der Dialog soll dazu führen, sie zu überzeugen, dass man halt doch mit dem Zeitgeist mitgehen muss. Es läuft ja so schleichend und so verlockend, bringt das dann ein. Es ist also eine lang angelegte Strategie, diejenigen, die sich dem widersetzen, weichzuklopfen, wie es auch in Tschechien, dass der Druck immer größer wurde. Auf den letzten Ein-Mann-Opposition hat man ihn genannt, den Václav Klaus jetzt, aber er wird das nicht lange halten können. Dann gibt es übrigens auch den europäischen Haftbefehl. Der ist schon verabschiedet. Er kann nur in Deutschland nicht greifen, weil hier unser Verfassungsgericht in Karlsruhe in einem Urteil festgestellt hat, dass ein Deutscher nicht an das Ausland ausgeliefert werden darf, gemäß Artikel 16 Grundgesetz. Das schützt uns noch, solange das Grundgesetz gilt. Aber nur solange es noch gilt. Ist ja die Frage, wie lange es noch gilt. Weil ja der Europäische Gerichtshof sehr viel Macht beansprucht. Und der Europäische Haftbefehl sagt also, dass ein Deutscher, dass ein Mensch in einem europäischen Land in ein anderes europäisches Land ausgeliefert werden kann, etwa im Fall von Terrorismus, Umweltkriminalität, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und andere Begriffe. Das sind natürlich alles Dinge, die wir auch ablehnen. Ist ganz klar, wir sind keine Terroristen, wir sind auch nicht fremdenfeindlich, auch nicht rassistisch oder umweltkriminell. Aber, liebe Geschwister und liebe Freunde, das Problem ist, dass das zum Teil Gummibegriffe sind. Wisst ihr, was ein Gummibegriff ist? Kann man mit allem und jedem füllen. Zum Beispiel der Begriff Rassismus. Wenn ich jetzt einen Leserbrief schreibe, kritisch etwa, über den Buddhismus oder Islam, das kann so ausgelegt werden, als sei das rassistisch zu verstehen, als Verleumdung gegenüber anderen Nationen oder Religionen. Und schon habe ich einen Strafbefehl durch den europäischen Haftbefehl. Bei uns ist es vielleicht noch nicht strafbar, aber in Schweden stehen bereits bis zu 4 Jahre Gefängnis, wenn man etwas Kritisches sagt, etwa über sexuelle Fehlorientierungen. Es gab einen Präzedenzfall, wo ein schwedischer Pastor bis zur obersten Instanz verklagt wurde und prozessieren musste, weil er in einer Predigt, wohlbemerkt, Römer 1 ausgelegt hatte und gesagt, Homosexualität ist Sünde und sie kann geheilt werden. Ja, das war schon zu viel und dann ging der Prozess in Schweden bis zur obersten Instanz. Er wurde dann freigesprochen, weil dann gesagt wurde, es sei noch gedeckt durch die Meinungs- und Religionsfreiheit, aber die scheinliberalen Parteien und Bewegungen in Schweden wollen die Gesetze bereits verschärfen, daraufhin jetzt, damit keiner mehr durch dieses Gitter schlüpft. Ja, ich male jetzt hier wirklich nichts an die Wand, was nicht so wäre. Es sind Dinge, die man selber kaum glauben kann. Und wir wollen wachsam sein, dass wir nicht in eine neue Diktatur abgleiten. Übrigens kann bei diesem europäischen Haftbefehl man für die gleiche sogenannte Straftat nacheinander in mehreren EU-Ländern verurteilt werden. Gleichzeitig kann der Besitz eingezogen werden, sodass man sich auch keinen Anwalt leisten kann. Artikel 67 und Artikel 75 des EU-Reformvertrags. Der Herausgeber von Topic, Ulrich Skambrax, sieht das genauso kritisch wie ich. Und er schreibt, die Grundlage jeder modernen Diktatur besteht in der allgemeinen Kriminalisierung, also zum Verbrecher erklären, Kriminalisierung ihrer Untertanen. Aus dieser Perspektive betrachtet, schreibt er weiter, ist es wichtig, darüber nachzudenken, welches Instrument mit dem europäischen Haftbefehl eigentlich geschaffen wurde. Zur Bekämpfung von Terroristen und Kriminellen mag es wirkungsvoll sein und ist deshalb sehr zu begrüßen. Aber
mit dem Haftbefehl können auch missliebige, also nicht ins System passende EU-Bürger aller Art mit zweifelhaften Anschuldigungen schnell verhaftet und weggeschlossen werden. Gerade der Diskriminierungsvorwurf lässt sich dazu gut missbrauchen. Zitat Ende. Bereits jetzt verhängt die Europäische Union Sanktionen und Strafen und Zwangsgelder gegen Staaten, die nicht das Soll erfüllen können. Also Geldbußen und Strafen werden auch schon über Einzelstaaten und wurden schon verhängt, wenn sie das wirtschaftliche Soll nicht erfüllt haben. Und man hat auch einen Zeitplan. Es heißt im Protokoll Nummer 10 Absatz B des Reformvertrags, jeder Mitgliedstaat der EU soll sich verpflichten, spätestens 2010 über die Fähigkeit zu verfügen, entweder als nationales Kontingent oder als Teil von multinationalen Truppenverbänden bewaffnete Einheiten bereitzustellen. Schon sehr bald, dieser Zeitplan. Also muss jetzt Tschechien unterschreiben, damit das alles bis zum nächsten Jahr durchgreift. Und dann soll das dazu dienen, dass man insbesondere Ersuchen der Organisation der Vereinten Nationen nachkommen soll. Wenn man jetzt zu den Vereinten Nationen blickt und zum Verhältnis zu Israel, weiß man auch, dass es nur noch 2 bis 3 Länder sind, die zu Israel halten. Israel selber hält noch zu sich, ja. Die USA, aber auch immer weniger unter dem neuen Präsidenten und Mikronesien, wo es einen christlichen Präsidenten gibt. Deutschland ist nicht so standfest in dieser Frage, wissen wir auch. Aber wer den Augapfel Gottes antastet, der wird selber auch nicht ungestraft bleiben. Nun, ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch verbleibt. Viertelstunde, ja. Ich versuche jetzt noch wesentliche mehr an Stichworten zusammenzufassen. Es gab also deshalb verschiedene Klagen gegen den EU-Reformvertrag und was war das Ergebnis? Das möchte ich jetzt einiges zitieren. Ich habe hier also die Zusammenfassung des Urteils des Verfassungsgerichts. Und Sie haben gesagt, zu meinem Leidwesen allerdings und zum Leidwesen vieler anderer, dass das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon mit dem Grundgesetz vereinbar sei, aber die Begleitgesetze seien verfassungswidrig, soweit Gesetzgebungsorganen keine hinreichenden Beteiligungsrechte eingeräumt wurden. Einfacher gesagt, das ist jetzt Juristensprache, entschuldigt bitte, der Bundestag darf sich nicht selber so weit entmachten, dass alle Macht nach Brüssel geht, haben die Verfassungsrichter zu Recht betont. Wir müssen doch eine Kontrollmöglichkeit behalten. Und auch das Verfassungsgericht selber hat gesagt, wir in Karlsruhe wollen eine letzte Kontrollmöglichkeit behalten. Die Bürger können zu uns kommen, wenn sie sich von der EU ungerecht behandelt fühlen. Da haben sie es wirklich raffiniert und taktisch klug gelöst, diese Richter. Sie haben also gesagt, unser Verfassungsgericht steht über den europäischen Gesetzen. Ob sich das durchhalten lässt, wie lange, ob die Politiker das so mitmachen, die sind ja eher EU-konform, wissen wir ja, das ist die Frage, nicht? Ich möchte vielleicht nur einige wenige Zitate aus Zeitgründen bringen. Zum Beispiel heißt es hier, bei wachsenden Kompetenzen und einer weiteren Verselbstständigung der Unionsorgane sind schritthaltende Sicherungen erforderlich, heißt es im Urteil, um das tragende Prinzip der begrenzten und von den Mitgliedstaaten kontrollierten Einzelermächtigung zu wahren. Also die Verfassungsrichter sagen, die EU darf keine Totalermächtigung gemäß einem Ermächtigungsgesetz bekommen, sondern nur Einzelbereiche, Einzelermächtigungen, wenn es die Staaten wollen. Nicht umgekehrt. Warten wir ab. Ja. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe schreiben sogar von einem, ich zitiere, strukturellen Demokratiedefizit bei der EU. Mit anderen Worten, sie sagen, der EU fehlen grundlegende demokratische Elemente. Sagen Sie damit durch die Blume, dass da tatsächlich diktatorische Züge festzustellen sind? Dann wird auch gesagt, gewisse Freiheiten, die im Grundgesetz stehen, sind nicht abstimmungsfähig. Die dürfen nicht verändert werden, die unterfallen der Ewigkeitsgarantie. Dürfen auch von Brüssel nicht verändert werden. Haben Sie auch versucht festzuschreiben, selbst wenn das Grundgesetz ausgehebelt würde. Lauter Sicherungen, die Sie versucht haben einzubauen. Die wissen schon, auch durch die großen Klageschriften, viele hundert Seiten, welche Gefahren schlummern in der Europäischen Union. Wer übrigens mal eine solche Klageschrift lesen möchte, muss nur im Internet den Namen eingeben, Karl Albrecht Schachtschneider, einer der Hauptkläger, und da unter seinen Klageschriften findet man auch die Klagen gegen Lissabonner Vertrag, EU-Reformvertrag, 300 Seiten. Wer mal sich vertiefen möchte in diese Materie, es lohnt sich schon, wer diese Zeit hat. Ja, und dann sagen sie auch, und das ist sehr wichtig, dass die Europäische Union kein Bundesstaat werden darf, wie etwa Bundesrepublik Deutschland, sondern sie muss ein Staatenbund bleiben. Mit selbstständigen Einzelstaaten, die zwar zusammenarbeiten in gewissen Bereichen, Einzelermächtigung, aber keine Zentralregierung. Das wollen sie an sich nicht, die Richter. Aber genau das kommt eben trotzdem wohl, kann man wohl kaum noch aufhalten. Ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Freundschaft in Europa, ist ganz klar, sind wir alle dafür, wir wollen keinen Krieg, aber die Gefahr ist der Zentralismus. Zentralismus ist immer die Voraussetzung für Kontrolle von einer obenstehenden Macht, vielleicht sogar nur von einer Person am Schluss. Das könnte eine antichristliche Gestalt sein, ich sage es mal vorsichtig. Ja, soweit zu diesem Urteil. Noch in Stichworten ein paar Dinge, die uns als Christen wichtig sein müssten. Und zwar, warum ich auch das so sage, dass es in eine antichristliche Richtung geht, Viertes Weltreich, Viertes Neues Römisches Reich, sehen wir auch an folgenden Punkten. Zum Beispiel, dass der Europarat die Abtreibung als Menschenrecht jetzt verteidigt. Die Abtreibung sei ein Menschenrecht. Oder man kämpft gegen die biblische Schöpfungslehre. Nur die Evolution soll gelehrt werden dürfen im Biologieunterricht. Alles andere sei unwissenschaftlich, so wird es offiziell in einer Resolution des Europarats vom 4. Oktober 2007 den Schulen mitgegeben. Noch nicht als Gesetz, aber als Resolution, als ja, weithin schon verpflichtende Empfehlung sozusagen. Wörtlich heißt es da sogar, das muss man wirklich mal lesen, dass Politiker hier über weltanschauliche Fragen äußern, wie sie sich in die weltanschaulichen und Glaubensfragen hier einmischen. Sie schreiben: Die Theorie der Evolution ist gegründet auf Fakten, behaupten sie. Die Evolutionslehre zu verleugnen, kann ernsthafte Konsequenzen haben für die Entwicklung unserer Gesellschaften. Der Krieg gegen die Evolutionstheorie und ihre Vertreter gründet sich meistens in Formen von religiösem Extremismus, der eng verbunden ist mit extremen, rechtsradikalen politischen Bewegungen. Also jetzt wissen wir es. Wir sind alle rechtsradikal, wenn wir an die Schöpfung glauben, wie es Gott gemacht hat. Wobei ich selber ein großer Freund Israels bin, wie ihr wisst. Und ich habe auch viele Lieder aus dem Hebräischen übersetzt. Auch die Nationalhymne nochmal neu für verschiedene Verlage. Also man kann mich wirklich nicht in die rechtsradikale Ecke stecken. Aber das ist so einfach, ja, wenn man die Leute in irgendeine Schublade steckt und sagt, ja, wir haben es ja schon immer gewusst. Dabei hat es überhaupt nichts miteinander zu tun, wenn man gerade auch an die Aussagen der Bibel glaubt, Alte Testament, Israel, was hat das mit rechtsradikal zu tun? Nicht? Nun ja, das möchte ich nur erwähnen, aber so sieht es heute aus. Und das ist tatsächlich eine Resolution des Europarats vom Oktober 2007. Ja, die Frage ist jetzt ja, wie wir uns verhalten sollen, wie wir damit umgehen, mit dieser ganzen Entwicklung. Da möchte ich uns zunächst einen Trostvers zusprechen. Denn wir können das ja, denke ich, nicht mehr aufhalten. Diese Entwicklungen sind im Gang, die Mächtigen machen, was sie wollen. Höchstens, es gäbe mal wieder einen Volksaufstand. Ihr habt ja da Übung drin. Oder eine Volksabstimmung. Also ich bin immer dafür, wir sollen auch in Deutschland immer noch eine Volksabstimmung über diese Fragen fordern. Jeder soll den Lissabonner Vertrag Freihaus bekommen, mit einem positiven Kommentar, mit einem kritischen Kommentar dazu. Und dann kann man abstimmen. Aber erst dann, wenn man es wirklich weiß, worüber man abstimmt. Man hat festgestellt, die meisten Politiker haben es gar nicht gelesen. Die vertrauen einfach ihren Spitzen, so wie es leider oft ist, und prüfen gar nicht nach, was da geschieht. Aber wir sind doch allgemeines Priestertum, wir sind mündige Christen und auch mündige Staatsbürger und sind aufgerufen zu prüfen, auch was die Mächtigen machen. Und hier aber ein Trostwort. Lukas 21, Vers 18 und 19, da spricht der Herr Jesus: Kein Haar soll von eurem Haupt verloren gehen, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Selbst wenn also diese antichristlichen Mächte sich immer mehr zusammenballen sollten und wenn das sich immer mehr entwickelt, aber wir sind in des Herrn Hand. Auch in den Diktaturen waren wir in des Herrn Hand, wenn wir Jesu Jünger waren. Und wir konnten auch in unserem Umfeld, im kleinen Kreis der Familie, des Hauskreises, der Gemeinde, noch wirken, mehr oder weniger, und die Botschaft weitersagen von Mensch zu Mensch. Die Möglichkeit wird uns auch bleiben, denn der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, Thema morgen Abend, parallel zur Ausreifung des Bösen und zu den Gerichten, die Gott darauf hinschickt, wird aber auch die Weltmission weitergehen, bis der Herr kommt. Es wird keiner aufhalten können, wird auch in Europa nicht aufgehalten. Wir haben heute wunderbare missionarische Möglichkeiten. Natürlich, das Problem wird mit den Antidiskriminierungsgesetzen, dass man Sünde nicht mehr Sünde nennen kann. Und damit wird natürlich auch Evangelisation letztendlich unmöglich. Denn wovon soll sich ein Mensch bekehren, wenn er kein Sünder mehr ist, angeblich? Nicht? Haben wir schon so weit gedacht? Tue Buße. Ja, von was denn? Ist ja alles erlaubt in unserem Staat. Ja, aber die Bibel sagt, naja, die Bibel ist nur ein historisches Buch, sagt der schwedische Justizminister. Nur als historisches Buch, nicht als aktuell gültig. So wird es relativiert. Aber wir sind aufgerufen, trotzdem unverkürzt das Wort Gottes zu predigen und danach zu leben mit Gottes Hilfe und Reinigung. Aber dass wir es unverkürzt verkündigen. Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Mutig sollen wir sein, den Herrn bezeugen, auch gegen Ungerechtigkeit aufstehen, solange es noch geht, und uns nicht fürchten vor Menschen. Wir sollen vielmehr eine gute Ehrfurcht vor Gott haben, ihm dienen, auch wenn es nicht alle hören wollen. Und das gilt eben auch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29, ein ganz wichtiger Vers in dieser Situation. Aber damit ich nicht falsch verstanden werde, ich rufe jetzt hier nicht zur Revolution auf. Ja? Das wäre nicht unser Weg als Christen, sondern ich rufe dazu auf, grundsätzlich Römer 13 zu befolgen, treue Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu sein, denn der Staat, jede Ordnung und Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, um hier diese äußere Ordnung zu bewahren. Das wurde geschrieben, der Römerbrief, während der Diktatur der römischen Kaiser, Nero und so weiter, wahrscheinlich zur Zeit von Nero oder kurz vorher. Und selbst diese Diktatur des Kaiser Nero hatte eine äußere Ordnung aufrechterhalten. Aber es gab Grenzen, wo man nicht gehorchen durfte, zum Beispiel, wenn man verboten hat, zu missionieren. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber nur, wo diese Grenze überschritten wird, wo es eindeutig gegen Gottes Gebote geht. Habt ihr verstanden? Also nicht grundsätzlich den Aufstand und die Anarchie proben. Anarchie ist schlimmer als Diktatur, weil dann jeder jeden auffrisst letztendlich. Völliger Egoismus ohne Ordnung und Chaos ist da noch da nur. Deshalb lieber eine nicht so gute Herrschaft als gar keine Herrschaft. Aber wenn Sie sagen, du sollst Homosexuelle segnen oder du sollst Drogen gutheißen oder Abtreibung ist völlig normal, oder Diebstahl wird jetzt legalisiert und was auch immer, dann können wir dabei nicht mitmachen. Nicht? Ein paar Beispiele jetzt mal bunt genannt, die aber gar nicht so abwegig sind in der heutigen Zeit. Dann gilt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gottes Wort steht über allem, vor allem die 10 Gebote und für uns Christen auch die Bergpredigt als großartige Richtschnur für unser Leben. Aber es gilt auch, nicht einfach zu resignieren, sondern solange es geht, noch auch dagegen etwas zu tun. Nicht nur defensiv sich verteidigen, sondern auch offensiv hineinwirken in die Gremien, solange es noch geht. Bei der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, auch durch Leserbriefe, jeder nach seiner Möglichkeit. Durch Gespräche, jeder hat die Möglichkeit, auch gegen Dinge, die nicht gut sind, noch seine Stimme zu erheben. Auch bei Wahlen natürlich. Ich bin keiner, der zur Wahlverweigerung aufruft, sondern man muss nur das Richtige wählen. Da sage ich jetzt nichts dazu weiter. Hat ja jeder seine Erkenntnis. Aber prüfet alles anhand des Wortes Gottes, auch die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien. Ja, das ist ganz klar. Aber entscheidend ist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Deshalb möchte ich nochmal mit diesem persönlichen Aufruf schließen. Diese politischen Dinge kommen. Politiker kommen und Politiker gehen, aber unser Herr bleibt und unser Herr wird sein Reich aufrichten. Wir haben von diesem Stein gehört, dieser kleine Stein, der immer größer wird. Beim Propheten Daniel wird er beschrieben. Und der wird alle diese Weltreiche, all diesen Titanismus des Menschen zermalmen. Und dann wird der Herr Jesus sein wunderbares Friedensreich aufrichten. Und wir werden einmal mit ihm regieren dürfen in diesem Reich und auch in der Ewigkeit bei ihm sein dürfen, ihn schauen dürfen, wenn wir seine Kinder sind. Deshalb ist entscheidend, heute schon sich auf die Seite des Siegers zu begeben. Nicht beim Verlierer, beim Teufel, der seine Rückzugsgefechte führt, auch durch diese Welteinheitsbestrebungen und die Vermischung der Religionen. Das ist jetzt das eigentliche Ziel, Jesus als den einzigen Friedensbringer zur Seite zu drängen, durch die ganzen Religionen, die gleichwertig jetzt sein sollen. Nein, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das gilt gerade in der Endzeit mehr denn je. Daran wollen wir festhalten und darauf wollen wir uns verlassen und ihm nachfolgen. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir sehen, wie vieles sich zuspitzt, auch in dieser Endzeit auf politischem Gebiet. Aber du hast es vorausgesagt in deinem Wort. Wir danken dir dafür, dass wir nicht unvorbereitet in Dinge hineinschlittern müssen, sondern wachsam sein dürfen. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, die Geister zu unterscheiden, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind, ob es in der Politik ist oder auch auf kirchlichem Gebiet. Überall brauchen wir deine Hilfe, Herr, dass wir wachsam durch diese Endzeit hindurchkommen. Und so erbarm dich auch über unsere Politiker, dass sie doch noch die Ordnung aufrechterhalten. Und du kannst auch schenken, dass noch viele mutig sich diesem Trend zu einer falschen Einheit entgegenstellen. Ja, dass wir schon Frieden möchten, aber nicht um den Preis der Wahrheit, die in dir erschienen ist, dir allein, Herr Jesus. Ja, Herr, bewahre uns, bewahre deine kleine Herde auch hier in Sosa und überall, wo es sich noch versammelt, dass wir auf deinem schmalen Weg dir nachfolgen, bis du wiederkommst in Herrlichkeit, dass wir nicht abweichen zur Rechten und nicht zur Linken. Dir sei Ehre gebracht, geliebter Herr Jesus, wir wollen dich rühmen und preisen. Amen.